Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf das Wort Gottes aus dem Galaterbrief, und zwar Galater Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Wir machen also weiter in unserer Galaterbriefreihe. Wir hören auf Galater 2, die Verse 1 bis 10, und das ist das Wort des lebendigen Gottes. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich, Gott achtet das Ansehen der Person nicht, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Ich verkündige heute das Wort Gottes unter dem Titel „Das Evangelium bleibt das Evangelium“. Das Evangelium bleibt das Evangelium. Und ich habe zwei Gliederungspunkte. Erstens, das ist wie der Titel, das Evangelium bleibt das Evangelium. Da werde ich die Verse 1 bis 9 auslegen. Und zweitens, die Fürsorge für die Armen, Vers 10. Das Evangelium bleibt das Evangelium. Und zwei Punkte, eben das Evangelium bleibt das Evangelium und die Fürsorge für die Armen. Paulus beginnt seinen Abschnitt, indem er sagt, dass er eine Zusammenkunft hatte mit den Aposteln in Jerusalem. Wir erfahren nachher, dass er damit den Petrus und Johannes und den Jakobus gemeint hat. Und 14 Jahre danach, mit 14 Jahren danach meint Paulus entweder 14 Jahre nach seiner Bekehrung oder eben 14 Jahre nach dem ersten Treffen, das er hatte, weil er 3 Jahre nach seiner Bekehrung schon mal in Jerusalem war und sich mit Petrus dort getroffen hat. Aber ob das jetzt das eine oder das andere ist, ist nicht von Belang für die Botschaft. Beim ersten Lesen könnte man den Eindruck gewinnen, dass Paulus die Reise antrat, um sein Evangelium überprüfen zu lassen. Er sagte, ich wollte sehen, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. So nach dem Motto, ich bin mir nicht ganz sicher und deswegen frage ich lieber nochmal nach. Das ist aber nicht der Fall, denn wir haben ja in Galater 1 gelesen, da macht Paulus sehr deutlich, dass er sein Evangelium nicht von einem Menschen empfangen hat, sondern von Gott selbst. Und er sagt sogar, dass jeder, der ein anderes Evangelium predigt, als das, das er gepredigt hat, verflucht sei vor Gott. Ja. Also wenn man das sagt, dann weiß man, dass man das richtige Evangelium hat. Paulus kann also nicht aus dem Grund nach Jerusalem gereist sein, um zu überprüfen, ob er nicht doch irgendwas falsch verstanden hat am Evangelium. Was natürlich die Frage aufwirft, warum ist er dann hingegangen, um das Evangelium vorzulegen? Wir erinnern uns nochmal, auch was das Gesamtthema ist, warum Paulus den Galaterbrief überhaupt geschrieben hat. Der Punkt war der, es gab die Gemeinden im Raum Galatien und Paulus war dort und hat gepredigt. Und eine Zeit später kamen andere Lehrer, fremde Lehrer, die ihn in Verruf gebracht haben und sein Evangelium, also die ihn diskreditiert haben. Wir haben das auf zwei Weisen getan. Zum einen haben sie gesagt, das Evangelium, das er euch gebracht hat, ist nicht das komplett richtige Evangelium. Ihr müsst euch nämlich unter anderem noch beschneiden lassen, um errettet zu werden. Und Paulus hat das Evangelium von Petrus in Jerusalem empfangen und auf dem Weg zu euch hat er ein bisschen was vergessen oder noch ein bisschen was verändert. Auf jeden Fall habt ihr nicht mehr das reine Evangelium. Also die fremden Lehrer haben einmal seine Botschaft diskreditiert und auch sein Apostelamt als solches, weil sie nämlich gesagt haben, der Paulus ist, wenn überhaupt, bestenfalls ein Apostel zweiter Klasse, weil der war nämlich gar nicht mit dem Herrn, so wie zum Beispiel der Petrus und der Johannes in Jerusalem. Das war die Herausforderung und Paulus schreibt den Galaterbrief unter anderem, um klarzustellen, nein, das Evangelium, das ich euch gebracht habe, ist das richtige Evangelium, ihr müsst euch nicht nochmal beschneiden lassen und ich bin echter Apostel. So, und jetzt haben wir folgende Situation. Paulus will diesen Vorwurf, diese Vorwürfe entkräften. Und er ging nach Jerusalem, um diesen Vorwurf der Irrlehrer in Galatien zu entkräften. Und das ging so, wenn man mit jemandem einen Disput hat, dann ist es eine kluge Vorgehensweise zu gucken, ob man mit der Person irgendwo eine Gemeinsamkeit in Frage der Autorität hat. Also wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe und beide von uns vertrauen aber auf, erkennen die Autorität einer dritten Person an, dann könnte man sich darauf einigen und sagen, wir gehen zu dem und der sagt uns, wer von uns beiden recht hat und dann machen wir das so. Und so ähnlich geht Paulus hier vor, weil Paulus selbst die Autorität der Jerusalemer Apostel anerkennt. Die Christen in Galatien erkennen die Autorität der Jerusalemer Apostel an und die fremden Lehrer bzw. die Irrlehrer, die Galater verwirren, geben auch vor, die Autorität der Jerusalemer Apostel anzuerkennen. Also wir haben hier mal den Petrus als Repräsentationsfigur in Jerusalem und Paulus sagt, Petrus ist ein Apostel, die Christen in Galatien sagen, Petrus ist ein Apostel und die Irrlehrer geben auch vor, sagen, Petrus ist auch ein Apostel und der hat das richtige Evangelium. So, und Paulus geht jetzt nach Jerusalem, um deutlich zu machen, wenn Petrus öffentlich meinem Evangelium zustimmt, was er tun muss, weil es das echte Evangelium ist, dann ist vor allem klargestellt, dass ich das richtige Evangelium habe. Ja? Also es war ein Stück weit eine Vorgehensweise, um öffentlich deutlich zu machen, passt auf, ich bin kein Irrlehrer, sondern ich werde auch von den anderen Aposteln bestätigt. Es ging Paulus nicht darum, selber Klarheit zu finden, aber da er gerade angezweifelt wurde, braucht er quasi eine dritte Meinung, die ihn bestätigt. Und das ist eben klug dann zu sagen, dann gehe ich zu jemandem hin, den alle anerkennen und dann wird mein Evangelium erneut autorisiert, obwohl es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, aber in der Situation dann eben doch. Ja. Der Handschlag, von dem wir dann in Vers 9 lesen, der macht genau das deutlich. Ja? Also diese öffentliche Zustimmung der Jerusalemer Apostel zu Paulus und zu seinem Evangelium klärt die Frage. Ja? Wir hatten das ja auch gelesen in Apostelgeschichte 15, wurde das ja deutlich in Versen 1 und 5. Beim vorletzten Mal haben wir das gelesen, dass nämlich Christen, die vorher Pharisäer waren, auch in der Gemeinde aufgetreten sind und gesagt haben, die Heiden müssen sich beschneiden lassen und das Gesetz Mose halten, um errettet zu werden. Heiden müssen erst Juden werden, um Christen werden zu können. Und dann wird das diskutiert im Apostelkonzil und es wird wieder deutlich, nein, so ist das nicht. Und deswegen findet das, was hier stattgefunden hat, auch das Treffen mit den Aposteln, hat wahrscheinlich vor dem Apostolischen Konzil stattgefunden. Aber Paulus macht hier schon deutlich durch die öffentliche Zustimmung von Petrus, von Johannes und von Jakobus, die ihm die Rechte geben und den Handschlag sagen, ja, alles klar. Ja? Und deswegen kann er jetzt, deswegen schreibt er das ja auch in diesem Brief an die Christen in Galatien, passt auf, mein Evangelium ist anerkannt von den Jerusalemer Aposteln. Ich bin der, der die richtige Lehre hat, die anderen sind die Irrlehrer. Mir wird zwar vorgeworfen, Irrlehrer zu sein, aber ich bin es nicht, sondern die anderen, fragt den Petrus, das wurde da deutlich. Und dann nennt er in Vers 3 eben noch ein Fallbeispiel, nämlich den Titus, der kein Jude war, und den nimmt er mit in die heilige Stadt Jerusalem, und der Titus wurde nicht beschnitten. Man versuchte nicht einmal, meinen Begleiter Titus beschneiden zu lassen. Warum ist das wichtig? An der Frage entbrannte das ja gerade. Ja? Also die Irrlehrer haben zu den Galatern gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, um errettet zu werden. Und Paulus sagt, passt mal auf, ich war mit dem Titus, der unbeschnitten war, in Jerusalem bei den Aposteln und keiner wollte ihn beschneiden lassen. Ja? Warum solltet ihr euch dann beschneiden lassen? Ist nicht notwendig. Ja? Also Titus hier als Fallbeispiel, dass Beschneidung nicht notwendig ist. Aber was war nochmal eigentlich das Problem mit der Beschneidung? Das möchte ich nochmal kurz wiederholen. Also Beschneidung an sich bedeutet ja, dass bei der Vorhaut des Mannes etwas abgeschnitten wird, in der Regel am 8. Tag nach der Geburt von jüdischen Söhnen eben. Aber es ging nicht nur um Beschneidung als Beschneidung, sondern der Gedanke war der, dass Lehrer in der Gemeinde aufgetreten sind und gesagt haben, die Heiden, die Nichtjuden, die sich zu Christus bekehren, müssen das Gesetz Mose halten, um errettet werden zu können. Und der symbolische Ausdruck dessen war dann eben die Beschneidung. Das heißt, wenn wir hier immer sagen, nein, man muss sich nicht beschneiden lassen, man muss sich nicht beschneiden lassen, denkt vielleicht mal, ja, hatte ich eh nicht vor. Aber es geht nicht nur um die Beschneidung, sondern es geht darum, einen Teil des Gesetzes, ein Halten des Gesetzes als Bedingung für Errettung zu machen. Also Gebote Gottes aus der Kategorie der Gebote in die Kategorie der Errettung reinzusetzen und somit Errettung an Bedingungen zu knüpfen. Und das ist das Problem und dagegen wehrt sich Paulus sehr stark. Und das kann man auch sagen, es geht eigentlich um die Frage, wie werden wir errettet, werden wir durch Werke errettet oder nicht. Also Werkegerechtigkeit versus Glaubensgerechtigkeit. Ja. Und dann nochmal der zentrale Vers im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 16, wo Paulus schreibt, der Mensch, wir haben erkannt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und darum geht's. Und zu sagen, ein Heidenchrist muss sich beschneiden lassen, muss bestimmte Teile des Gesetzes halten, um errettet zu werden, ist eine Irrlehre und das ist falsch. Und Paulus wehrt sich sehr stark dagegen. Und genau in dieser Trennlinie zwischen Werkegerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit verläuft die Trennlinie zwischen Freiheit und Knechtschaft. Ich lese nochmal Verse 4 und 5. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen können. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Also diese fremden Lehrer kamen in die Gemeinde rein, um Freiheit auszukundschaften, aber nicht um Anteil zu haben an dieser Freiheit, sondern um andere Menschen zu unterjochen, sagt er hier, in Knechtschaft zu führen. Also, wie muss man sich das vorstellen? Man muss sich das so vorstellen, dass dann ein ehemaliger Pharisäer, der wirklich vielleicht Christ geworden ist oder vorgegeben hat, Christ zu sein, dann hört, da sind Heiden, die kommen zum Glauben und die halten nicht mehr das Gesetz des Mose oder die machen nicht mehr bestimmte Vorschriften oder Reinigungszeremonien und die lassen sich auch nicht mehr beschneiden. Das muss ich mir mal angucken, wie leben die überhaupt ihren Glauben. Aber ich gehe nicht dahin, um vielleicht zu gucken, dass ich vielleicht auch gewisse Dinge nicht mehr zu tun habe und gewisse Freiheiten nun habe in Christus, sondern ich will sie zurückführen unter das Gesetz. Ja. Und die Frage ist eben, also die Knechtschaft, von der hier gesprochen wird, ist wieder das Problem. Und nochmal, ich spreche nicht gegen das Gesetz an sich. Wir werden auch in dem Brief allgemein immer wieder sehen, dass es durchaus Dinge gibt, die der Christ zu tun hat. Aber es geht immer wieder darum, man darf das Gesetz nicht als Mittel zur Rechtfertigung missbrauchen. Darum geht es. Das Gesetz als Mittel zur Rechtfertigung zu gebrauchen, ist Knechtschaft. Ja, und die Christen damals und auch die Judenchristen und die Heidenchristen standen eben in der Gefahr, das Gesetz Gottes dazu zu missbrauchen als Mittel der Rechtfertigung. Und jetzt vielleicht auch die Frage, was hat das mit uns zu tun? Manche einer hat das vielleicht bei sich erkannt, dass das bei ihm auch so ist, so eine Tendenz dazu. Wir würden vielleicht heute sagen, ja, es geht uns darum, uns vor jemandem zu beweisen. Also zum Beispiel, dass wir Dinge tun, um uns vor Gott zu beweisen oder dass wir Dinge tun, um uns vor anderen zu beweisen oder dass wir Dinge tun, um uns vor uns selbst zu beweisen. Und dann können wir uns zum Teil auch entfernen von den Maßstäben Gottes, eigene kleine Gesetze aufrichten, internale Gesetze, die wir befolgen, um uns vor uns selbst angenehmer zu machen oder vor Gott. Die Bibel spricht von Rechtfertigung. Ich benutze mal andere Begriffe, um eigentlich den gleichen Punkt deutlich zu machen. Also sich beweisen zu wollen, sich angenehmer zu machen, sich besser zu machen, sich reiner zu machen vor sich selbst oder vor anderen. Und das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Also man kann das auf religiöse Art tun, indem man eben sagt, ich bin ganz toller Christ oder ein ganz toller Jude oder ein ganz toller Moslem und deswegen muss Gott mich annehmen. Man kann es auch auf weniger religiöse Art tun, auf säkulare Art, dass man zum Beispiel sagt, was die anderen sagen, ist alle egal. Ich lebe meinen Traum davon, dass ich eben Künstler werde oder so irgendwas und drücke mich selber aus in meiner Freiheit. Und wenn ich diesem Gesetz folge, dann habe ich quasi meine Authentizität oder was auch immer dann bewiesen und habe meinen Selbstwert, meine Identität etabliert. Zum Beispiel so in diese Richtung könnte das gehen. Und ich habe einen Auszug gefunden, da gibt es ein schönes Büchlein, das heißt, Wer wird uns erlösen, die gegenwärtige Kraft des Todes Christi, von einem Theologen, der heißt Paul Zahl, oder Paul Saul, wie er dann ausgesprochen wird. Und der hat da einen Ausschnitt, hat er von einer anderen Kolumnistin übernommen. Und dort spricht er, wie die moderne Vorzeigefrau von heute, wie die so ihren Tagesablauf bringt. Und das möchte ich jetzt als Anwendung, als Illustration mal etwas frei übersetzt mal vorlesen, wie die moderne Vorzeigefrau zu leben hat. Und versucht das mal zu hören unter dem Aspekt, dass man sich selber eine Regel setzt oder eine Aufgabe setzt, über die man sich dann definiert. Also. Zitat. Die moderne Vorzeigefrau. Die moderne Vorzeigefrau steht um 5.30 Uhr auf und beginnt den Tag mit einem 5 Kilometer Waldlauf. Um 6.30 Uhr bereitet sie ein vollkommen nahrhaftes Frühstück für ihren Mann und ihre zwei bezaubernden Kinder vor. Um 7.30 Uhr, wenn ihre Kinder auf dem Schulweg sind und ihr Mann auf dem Weg ins Büro ist, macht sie sich auf zu ihrem unglaublich herausfordernden Beruf. Sie ist eine Marketingleiterin einer großen Firma. Den ganzen Tag hat sie Meetings und trifft wichtige Entscheidungen. Wenn sie endlich nach Hause kommt, ist es schon recht spät, weil sie noch auf einer Vereinssitzung war, in der sie den Vorsitz hat. Aber nicht zu spät, um ihren Kindern noch ein total nahrhaftes Abendessen zuzubereiten. Sie hilft ihren Kindern bei den Hausaufgaben und führt mit beiden bedeutungsvolle Gespräche beim Gutnachtsagen. Danach findet sie immer noch die Zeit, einen Gourmet-Kerzenlicht-Nachtschmaus für sich und ihren Mann herzuzaubern. Als der Tag sich dem Ende neigt, hat die moderne Vorzeigefrau eine total erfüllende Liebesnacht mit ihrem unglaublich sensiblen Mann. Ja. Und das macht sie 2 Wochen und dann hat sie einen Burnout. Ja. So. Okay? also etwa ein humorvolles, aber ich glaube, der Punkt, der hier deutlich gemacht wurde, und wir könnten das auch für Männer sagen und für jeden anderen Menschen, jede andere Lebenszeit, also man setzt, die Gleichung ist die, ich bin, was ich tue. Ja, das ist die Gleichung. Und wir sind als Menschen, als Sünder dazu geneigt, darin immer wieder zurückzufallen. Und Paulus sagt, das ist Knechtschaft. Der Text ist übrigens von 1983, zumindest das Buch, aus dem ich das zitiert habe. Also schon ein bisschen älter. Ja, also wenn man den Standard, den man sich selber setzt, einhält, dann ist gut. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und Paulus sagt, das ist Unterjochung. Und die Freiheit hat einen anderen Charakter. Freiheit ist nämlich, Gottes Gebote zu halten, nicht um vor ihm zu bestehen, sondern weil man in Christus bereits vor ihm bestanden hat. Freiheit ist, Gottes Gebote zu halten, nicht um vor ihm zu bestehen, sondern weil man in Christus bereits vor ihm bestanden hat. Das ist Freiheit. Und Paulus sagt, diese Wahrheit des Evangeliums, für die Wahrheit des Evangeliums überhaupt, dafür stehe ich ein und jeder, der sich dagegen aufbegehrt, dem gebe ich keinen Augenblick nach, weil das so wichtig ist. Ja? Ihr seht also, dass Lehre an sich wert ist zu verteidigen, Wahrheit ist es wert zu verteidigen und sie ist es aber auch wert, weil Lehre und Wahrheit immer auch praktische Auswirkungen auf das echte Leben hat von echten Menschen. Ja? Und Paulus sagt eben in Vers 5, die Wahrheit des Evangeliums gehört es zu verteidigen. Wir geben nicht nach. Ja? Wir geben nicht nach gegen religiöse Irrlehrer, gegen gesetzliche Irrlehrer. Wir geben nicht nach gegen irreligiöse Irrlehrer, gegen gesetzlose Irrlehrer. Wir geben in keine Richtung nach, sondern wir halten uns an die Wahrheit des Evangeliums. Also das Evangelium, die Botschaft, dass Gott Sünder begnadigt durch den stellvertretenden Sühnetod seines Sohnes Jesus Christus, ist absolut zentral für jeden Christen und ist unter keinen Ständen, unter keinen Umständen aufzugeben. Überhaupt nicht. Ja? Wenn alles fällt, das fällt nicht. Wir können mit anderen Christen in sekundären Fragen unterschiedlicher Meinung sein, aber wir werden niemals Kompromisse machen bei der Wahrheit und der Zentralität des biblischen Evangeliums. Was wir auch noch sehen, ist, dass Paulus hier einen richtigen Umgang mit geistlicher Autorität hat, wie er mit den Aposteln umgeht. Also es wird deutlich, er erkennt ihre Autorität an als Apostel, aber er überhöht nicht die Menschen dahinter. Ja? Er sagte dann in Vers 6, von denen aber, die etwas gelten, und dann der Einschub, was sie früher waren, ist mir gleich, Gott achtet das Ansehen der Person nicht, mir haben diese Angesehen nichts weiter auferlegt. Und dann sagt er aber nachher noch, denn Vers 8, erkennt er an, dass Gott kräftig in Petrus wirkte durch Gnade. Also er sagt, Petrus ist ein Apostel von Gott. In diesem Einschub, das, was sie früher waren, ist mir gleich. Das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen abwertend. Wieso sagt er das? Mag er den nicht so oder was ist das Problem? Die Ausleger, die ich dazu gelesen habe, die sagen, das bedeutet, dass Paulus sagt, okay, Petrus und Johannes waren mit Jesus selbst, das war ich nicht. Und damit haben sie mir ein Stück weit was voraus, aber jetzt sind sie Apostel, wie ich auch, und deswegen sind sie jetzt keine Supermenschen. Und auch Apostel, wie ich es bin und wie sie es sind, haben sich am Wort Gottes zu orientieren. Und selbst wenn ein Petrus etwas falsch machen würde, könnte man es nicht dadurch entschuldigen, weil er halt Jünger von Jesu gewesen ist. Und das kommt ja dann nachher auch noch dann das nächste Mal, wenn Jochen drüber predigen wird, von den Versen 11 bis 14, wo genau diese Situation eintreten wird, wo Paulus Petrus öffentlich widersprechen muss, weil Petrus etwas falsch gemacht hat und Paulus dann nicht sagt, Petrus war mit Jesus, ich sag's mal lieber nicht, sondern Wahrheit steht über Personen. Also wir dürfen christliche Leiter, wir sollen sie respektieren, wir müssen sie respektieren, im Rahmen der biblischen Gebote sollen wir ihnen auch gehorchen. Aber zum Beispiel würde ein eine geistliche Autorität in dem Moment fallen, wenn sie etwas von uns verlangen würde, was entgegen der Schrift ist. Und jeder normale biblische Älteste würde dem auch zustimmen. Also ich würde sagen, wenn ich etwas von dir verlangen sollte, was klar gegen die Schrift ist, dann hat sich der Älteste, der Leiter in dem Moment selber diskreditiert. Aber im Rahmen der Bibel, im Rahmen der Ordnung, die klar sind, ist Autorität einfach da. Und Autorität ist Autorität, wenn da Führung, Leitung da ist und man den Leuten auch tatsächlich gehorcht. Ja? Aber da geht es auch nicht um die Person an sich, sondern es geht um das Amt dann auch. Ja. Ich denke mir, das könnte noch ein bisschen was anderes bedeuten, dass er sagt, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet nicht Rang und Namen. Das ist eine Vermutung von mir. Weil er nochmal sagt, Gott achtet nicht auf Rang und Namen. Wenn wir mal schauen, wer Petrus und wer Paulus, sagen wir von ihrem Heranwachsen her, und bevor sie mit Jesus waren, wer sie nach dem Fleisch waren, aus irdischer Perspektive. Petrus war ein Fischer. Und Paulus war der absolute Überintellektuelle, der Supertheologe, das Nachwuchstalent der pharisäischen Theologen. Und Petrus war halt so ein, ja, schon wahrscheinlich Mittelstand oder so, aber jetzt kein Intellektueller. Wenn Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat hier sind in der Apostelgeschichte, heißt es ja, dass sich der Hohe Rat darüber verwunderte, wie die beiden redeten, weil sie wussten, dass es Männer ohne Bildung waren. Also dass zumindest was das Lehrmäßige, so auch die intellektuelle Fähigkeit anging, war Paulus dem Petrus weit voraus. Ja. Und ich verstehe das jetzt, ich denke, man kann es auch so verstehen, dass Paulus sagt, Gott achtet weder auf Rang noch Namen, also das ist vorbei. Petrus ist Apostel und wenn er auch vorher vielleicht kein super Theologe war, ist es jetzt egal, er ist jetzt Apostel. Und wir sind somit auf Augenhöhe, zumindest was die Leiterschaftsebene angeht. Ja, das ist meine Vermutung, was das auch noch bedeuten könnte. Also wir sehen, das Evangelium bleibt das Evangelium. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns. Denn, das ist uns vielleicht heute auch nicht so deutlich, die Gefahr, die bestanden hätte, zu der es dann nicht kam, aber diese Frage mit der Beschneidung der Heiden hatte das Potenzial, die Urgemeinde zu spalten. Über diese Frage hätte es zu einer Spaltung der Urgemeinde kommen können. Ja? Dann hätten wir nämlich nicht mehr einen Leib aus Heiden und Juden gehabt, wie wir es eben in Epheser 3 gelesen haben, sondern zwei Gemeinden, einen Leib aus Juden und einen Leib aus Heiden. Und das wäre dann gar kein Leib gewesen. Ja? Also es ist ein Zeugnis des Evangeliums, dass Gott Juden und Heiden in einem Leib vereint hat. Das ist ein Zeichen der Versöhnung. Also die Juden waren ja sehr, sehr abwertend gegenüber den Heiden. Also man durfte die nicht anpacken, man durfte nicht mit denen essen, die durften nicht ins Haus reinkommen und man hat auf die herabgesehen. Und dass Gott diese beiden kulturfremden, zum Teil verfeindeten oder mit Abneigung ausgestatteten Völker oder Ethnien, kulturellen Einheiten zusammengesetzt hat, das ist ein Zeichen des Evangeliums, dass das Evangelium eine Botschaft der Gnade und der Versöhnung ist und der bedingungslosen Annahme, unabhängig von Äußerlichkeiten oder von Kultur. Deswegen war es auch wichtig, dass man sich in dieser Frage einig war und dass, sag mal, auch durch diese Frage der Beschneidung die Einheit zwischen Juden und Christen, zwischen Juden und Heiden in der Gemeinde gewahrt bleibt. Ja, und dann wollen wir jetzt noch zum zweiten Punkt kommen, die Fürsorge für die Armen, Vers 10. Ja, sich um die Armen zu kümmern, ist eine direkte Anwendung aus dem Evangelium. Es ist nicht das Evangelium selbst. Also es gibt kein Sozialevangelium. Also immer wenn man, ein Prediger sagte mal, immer wenn ein Wort vor dem Evangelium kommt, ist es nicht mehr das biblische Evangelium. Sozialevangelium, Wohlstandsevangelium, andere Lehren kenne ich gar nicht. Aber immer wenn man ein Wort vor das Evangelium setzt und sagt, das ist das Evangelium, ist es nicht mehr das Evangelium. Aber es ist auch wichtig zu sehen, wie die Reihenfolge hier abläuft. Also Petrus und Paulus sind sich einig über das Evangelium. Das wurde geklärt. Und dann gibt Petrus ihm eine Aufforderung mit und sagt, kümmere dich um die Armen. Und Paulus sagt, ja, das habe ich ja schon gemacht, das werde ich auch weiterhin tun. Das ist also eine direkte Anwendung und es sollte uns schon auffallen, wie wichtig das wohl ist, Armenfürsorge, wie wichtig das für Gott ist. Denn bei so einem wichtigen Treffen, wo über das Evangelium verhandelt wurde, und man gesagt hat, was ist das Evangelium, haben wir die gleiche Botschaft? Ja, das zentralste Frage ist, und das wird geklärt, und als einzige Aufforderung gibt der Petrus dem Paulus dann noch mit, kümmere dich um die Armen. Und Paulus sagt, sonst haben die mir nichts auferlegt, aber das hat er gesagt. Also das ist wohl eine sehr wichtige Sache für Gott, dass sein Volk sich um die Armen kümmert. Hier sind jetzt erstmal die armen Christen gemeint, innerhalb der Gemeinde. Und besonders gerade auch die Juden, weil die jüdischen Christen in Jerusalem waren zu der Zeit nämlich ärmer dran als zum Beispiel die in Galatien. Also dies muss auch eine Konsequenz des Evangeliums sein, denn Rechtfertigung aus Glauben allein, also diese wichtige Botschaft, ohne Beschneidung, ohne das Gesetz zu halten, Rechtfertigung aus Glauben allein negiert gute Werke nicht, sondern horizontalisiert sie. So, das muss ich glaube ich nochmal erklären. Also, man könnte ja meinen, dass diese Lehre, und das ist ja immer wieder der Vorwurf, der kommt, du bist aus Glauben allein gerechtfertigt, irgendwie zur Passivität oder zur Gesetzlosigkeit führt. Aber das ist nicht der Fall, sondern wenn die Beziehung zwischen dir und deinem Schöpfer wieder ins Reine gebracht ist, aus Gnade allein, dann wird der Blick frei für die Nöte des Nächsten. Ja? Also wenn wir nicht mehr eben in dieser Selbstrechtfertigungstretmühle leben und diese heimlichen Selbsterlösungsprojekte und Pläne, die jeder von uns hat in verschiedener Weise, unnötig geworden sind und wegschmelzen aufgrund der Gnade Gottes, dann bin ich befreit, auf die Nöte meiner Nächsten zu achten. Dann habe ich auch schon mal mehr Energie und mehr Zeit und auch mehr Wohlwollen meinem Nächsten gegenüber. Also wenn die Beziehung mit Gott durch das Blut Christi in Ordnung gebracht ist und wir nicht mehr unseren heimlichen Selbsterlösungsplänen folgen müssen, Stichwort moderne Vorzeigefrau, dann wird der Blick für die Nöte unserer Nächsten frei. Amen.